Move, der New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport.
Hallo und herzlich willkommen zu Move, dem New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport. Mein Name ist Gerd Stegmeier und an meiner Seite heute endlich einmal wieder der Luca Leicht, zurück aus der Elternzeit. Welcome back.
Wie war's? Großartig. Und aber ich freue mich jetzt auch tatsächlich wieder ein bisschen zu arbeiten, was sinnstiftendes machen, was nicht nur Windelnwechsel ist. Auch wenn ich es wirklich sehr genossen habe. Es war schön.
Sehr schön. Ja, und du hast uns ja gleich heute was Schönes organisiert und ich denke, du erklärst am besten gleich selbst, genau, uns bevorsteht.
Ja, wir sprechen hier ja ganz oft mit jungen Unternehmen, mit Startups, die dann so kleine Bausteine im Auto verändern wollen oder eine digitale Lösung sich ausgedacht haben oder Mobilitätskonzepte. Bei unserem heutigen Gast ist es aber ein bisschen anders. Der will, vereinfacht gesagt, mehr. Der will nicht nur ein Mobilitätskonzept, der will auch gleich ein ganzes Auto bauen. Jetzt könnte man sagen, ja, das wollen viele, aber er macht das schon. Und das schon seit einer ganzen Weile. Und zwar so viele Autos, dass ich meine, mittlerweile sogar schon 100.000 Fahrzeuge tatsächlich ihren Besitzer gewechselt haben. Jetzt könnte man sagen, nur im Heimatmarkt der Türkei. Aber sie wollen jetzt auch nach Deutschland kommen. Und mit Gökhan Kalkas wollen wir heute darüber sprechen, wieso man sich dann gerade Deutschland als zweiten Markt aussucht. Ist ja nicht zuletzt einer der härtesten Automobilmärkte, die es überhaupt gibt. Wie er dazu kommt, was denn Tox so speziell macht. Und deswegen freue ich mich sehr, dass du die Zeit gefunden hast, heute hier bei uns zu sein und wir miteinander reden können über TOC, über das, was sie alles gemacht haben und wo es denn hingehen soll. Deswegen also, herzlich willkommen.
Dankeschön. Vielen Dank für die Einladung.
Es ist eine alte Tradition, dass unsere Gäste sich einmal kurz selber vorstellen, wer sie sind, was sie bisher gemacht haben, wo sie herkommen und was denn ihre Vision auch vielleicht ein bisschen ist.
Okay. Also, geboren in Antalya am Mittelmeer.
Schön.
Aufgewachsen in Deutschland, im Norden, in der Nähe von Hannover. Dann habe ich Maschinenbau in der Türkei studiert, zweimal eine amerikanische Universität und danach bin ich bei Bosch in der Türkei gelandet und habe dann quasi als Ingenieur, Applikationsingenieur angefangen und war dann zum Schluss nach einigen Jahren dort Geschäftsleiter. Als wir angefangen haben, waren wir 400 Leute und als ich dann nach Deutschland versetzt wurde, um eine neue Aufgabe zu übernehmen, waren wir dann um die 6000 Leute insgesamt, insgesamt mit allen Bosch-Operationen zusammen 12.000 Leute. Da sieht man schon, dass ich so ein bisschen daran gelernt habe, ein Unternehmen klein aufzubauen und dann zu wachsen. Und dann vielleicht nochmal kurz zu dem, was ich 30 Jahre lang ungefähr bei Bosch gemacht habe. Ich habe in der Tat ziemlich den ganzen Prozess vom Entwicklung, Applikation, Vertrieb, Aftermarket, Aftersales, Bosch Car Service Organisation und dann in die Zentrale als quasi die zentrale Vertrieb, Marketing, strategischer Marketing und dann auch noch die Automotive Strategies. Und das hat bei mir tatsächlich auch den Blickwinkel in Bezug auf Automotive gewechselt. Das waren die Jahre 2011, 12. Und zwar haben wir schon damals sehr klar gesehen, dass das Spielfeld Automotive anders wird, anders gestaltet wird, dass die Spielregeln sich verändern werden. Wir hatten damals über 200 neue Spieler im Feld schon erkannt gehabt und das war dann für mich die totale Überzeugung, dass die Elektromobilität, dass die Connected Vehicles und dann auch zudem noch alles miteinander vernetzt, dass es eine ziemlich schnelle Wahrheit sein wird. Quasi das, was dem Handys passiert ist, von einem Telefon zum Smartphone. Und ja, mit der Überzeugung habe ich ja dann auch noch bei Bosch weitergemacht gehabt, bei einem Geschäftsbereich, der Electrical Drives hieß, also ziemlich alles, was so elektrisch sich im Auto verändert. Und dann kam dann eines Tages ein Anruf und quasi für einen Ingenieur so ein Traumjob, von null an ein Unternehmen aufzubauen und dieses Unternehmen dann so zu platzieren und aufzustellen, dass es in den neuen quasi Zukunftsmärkten nicht nur einen Fuß fasst, sondern auch global wettbewerbsfähig sein kann. Ja, aber ich war schon in der Zwischenzeit bei Bosch im Bereichsvorstand. Das war eine recht schöne, komfortable und wirklich eine spannende Aufgabe, muss ich sagen. Und übrigens, wirklich die fast 30 Jahre, wo ich bei Bosch war, das habe ich immer Dann sage ich immer noch, habe ich genossen, ich habe viel gelernt. Das ist wie wirklich eine lebenslange Karriere. Man kann ziemlich alles machen, von Power Tools bis Automotive und Security Systems. Und aber als diese Aufgabe kam, und dann auch noch, ich bin ja gebürtige Türke und die Türken haben seit 60 Jahren oder hatten damals, mittlerweile sind 70 Jahren, einen Traum, die eigene Marke zu haben. Warum war das denn wichtig oder interessant? Weil die Türkei seit 60 Jahren schon Autos produziert. Ziemlich viele Marken, all die usual suspects, die wir ja aus den internationalen Märkten kennen.
Ich meine, das ist ja alles Fiat, Hyundai, Toyota, das, Ford.
Das sind insgesamt 8 internationale und dann noch ein paar regionale und 13 Hersteller gibt es. Und ziemlich viele wie Bosch, ziemlich viele internationale Lieferanten sind auch hin. Also sprich, da ist die Infrastruktur schon da und die Türkei, dadurch, dass es seit 96 auch in der Europäischen Zollunion ist, bietet durch auf der einen Seite den eigenen Markt, die Nachbarländer als größere Märkte, also vor der Nase von Europa und dann noch in der Zollunion, also quasi kommerziell in Europa, eine wirklich wettbewerbsfähige, wunderbare Basis mit der jungen Generation und vielen Ingenieuren, die dann jedes Jahr dann nachkommen. Das ist ja in einigen Ländern, insbesondere in Europa, auch ein Thema. So, und dann dachte ich mir, die Zeit ist reif. Gürcan Karakaş mittlerweile auch reif genug, um diese Herausforderung, diese spannende Aufgabe aufzunehmen. Und so habe ich dann September 2018 zu Tok gewechselt.
Wer ruft bei sowas an? Also ich habe irgendwo in einem Interview oder in irgendeinem Bericht gelesen, dass Präsident Erdogan sie dort platziert hat. Hat man dann Erdogan am Telefon und er sagt dann, hallo, mein Name ist und hätten Sie Lust? Oder wie läuft sowas?
Nein, das war...
Oder ist das, was jemand sagt und dann gibt man einen Zettel und dann sind sie verdeckt?
Das war ein professioneller Headhunter und der hat mir dann ganz offen auch gesagt, dass es mehrere Kandidaten gibt, ob ich dann überhaupt erst Interesse habe. Und so fing das an. Und dann... ich habe eigentlich das erste Mal, als sie angerufen haben, einfach mal so ein bisschen sacken lassen und habe gesagt, ja, wird das nochmal probiert, weil es gab in der Vergangenheit 2, 3 Ansätze, um das zu machen. Und was mich überzeugt hat, unter anderem war, wo sie alle gesagt haben, hey, diesmal sind es Privatunternehmen. Und diese Privatunternehmen, das waren damals 6, heute 5, einer ist aus gesundheitlichen Gründen ausgeschieden gehabt. Und die haben bisher noch nie zusammengearbeitet gehabt. Aber auf der anderen Seite haben alle Kompetenzen, die wir in einem neuen Mobilitätsökosystem brauchen, von Fintech bis hin zum Textile, von Energie bis hin zum Infrastruktur, haben sie alles, Telecommunications zum Beispiel, haben sie alles inne gehabt. Und ja, dann gab es das Interview und...
Dann konnte man nicht mehr Nein sagen.
Ja.
Verstehe ich. Zu dem Werdegang. Sie sind in Deutschland aufgewachsen und dann in die Türkei zum Studieren wieder. Wie kam das? Gab es hier nicht schön genug Unis? Ich meine, wir haben ja hier auch so ein bisschen was.
Das ist eine gute Frage. Das habe ich natürlich so schnell ein bisschen übersprungen. Also mein Vater war Lehrer, jetzt ist er Rente. Und er wurde nach Deutschland versetzt, um die türkischen Kinder in Deutschland zu unterrichten.
Okay.
Das war damals so eine Art duales Studium. Am Vormittag gab es die deutsche Schule, am Nachmittag gab es die türkische Schule, damit die Kinder nicht nur sich schnell integrieren können, sondern auch die Gelegenheit haben, wo sie Deutsch lernen, auch bestimmte Themenfächer in Türkisch sozusagen machen können, für effiziente Belastung. Und so kamen wir. Und ja, als Beamte wurde er vom Bildungsministerium wieder in die Türkei zurückversetzt.
Ah,
wie wir mit der Familie mit.
Dann in einer netter Weise darf man mit umziehen. Okay, verstehe. Okay.
Der Ansatz ist ja sehr modern, jetzt zu sagen, wie Sie es auch dargestellt haben, wir wechseln gleich mal auf Elektromobilität. Wenn man jetzt die Türkei von außen so betrachtet, dann würde man jetzt sagen, ist ein großes Land mit großen Entfernungen, vielleicht gar nicht so sehr geeignet für Elektromobilität am Anfang, aber es gibt ja auch sehr große Metropolregionen, Worauf zielt TOC? Auf welche Kunden? Was sind da die spannendsten Zielgruppen?
Die Erfahrung zeigt, dass es eigentlich gar keinen Unterschied zwischen Verbrennermarkt oder Marktsegmente und Elektrofahrzeugmarktsegmente gibt. Das haben wir zumindest in der Türkei, seitdem wir auf den Straßen sind, das ist März 2023, gesehen. Ich glaube, der allererste Ansatz, die Idee, richtig, damals vom unserem Präsidenten als Ansatz, als Bravehearts Unternehmen gesucht, die das gemeinsam machen wollen. Die kamen zusammen und dann kam ich. Damals war die Vision, nicht nur ein Auto zu machen, der wettbewerbsfähig ist, der über die Grenzen hinweg der Türkei auch seine Märkte haben kann. Und dann gab es schon in den ersten Ansätzen BEV, vielleicht Hybrid und Range Extender. Allerdings haben wir, als wir das Projekt angefangen haben, und auch meine persönliche Conviction damals, bei den ehemaligen strategischen Aufgaben, die Zukunft wird electrified. Die Elektromobilität kommt und wenn sie schon 2-3, nicht mal Monate mittlerweile, Wochen damit ein bisschen rumfahren und kommen zurück und wollen einen Verbrenner fahren, das ist nicht mehr spaßig. Ja, Entschuldigung.
Ein Rückschritt.
Ja, und deswegen war unser fester Glaube von Anfang an, ein Auto zu machen, ein Elektroauto zu machen und etwas mehr als ein Auto zu machen, also sprich ein intelligentes Auto zu machen. Mhm. Dieses intelligente Auto sollte mit der Nachbarschaft, was ja dann zum Schluss zu einem Lebensraum zusammen sozusagen sich entwickelt, verbunden sein und dadurch auch uns allen, den Nutzern, den Inhabern, wir präferieren Nutzer zu sagen, einfach eine neue Lebensraumerfahrung leisten. So. Mhm. Und mit dieser Vision haben wir angefangen. Und das war, wie gesagt, 2018, Mitte 2018. Offiziell sind wir als Unternehmen im Juni 2018 gegründet worden. Und damals waren wir natürlich die verrückten Leute in der Kleinstadt und haben uns ziemlich viele ausgelacht. Und nicht mal eine eigene Marke und nicht mal ein Auto und nicht mal was bisher richtiges auf der Entschuldigung, vielleicht nicht bisschen black and white erzählt, aber man hat das nicht erwartet von uns. Und das war auch gut so.
Ich wollte gerade fragen, das ist doch eigentlich auch ganz schön, wenn man den Underdog machen darf.
Ja, genau.
So. Aber dann nach 5 Jahren ein Auto auf die Räder stellen, ist ja auch ein Wort.
Ja, so. Und dann kam ja noch Corona und dann kam ja ziemlich alles.
Also ein paar Details, ja.
Ja, so, genau, ein paar Details. Und auch, man Not macht ja erfinderisch, richtig? So, die Tatsache, dass wir erstmal auf uns aufgestellt waren und uns auch so eingestellt haben, haben wir von klein an angefangen. Also das Auto muss intelligent sein, darf kein klassische Verbrenner-IND-Architektur haben. Mhm. Also, was ist die Richtung? Die Richtung ist Consumer Electronics. Also sprich, 2018 sprachen wir schon mit den Entwicklungspartnern, mit den großen Tier-1-Lieferanten über Zone-Computers, über Side-to-Side-Screens, über die Möglichkeiten, Wert zu schaffen für den Nutzen. So, jetzt möchte ich aber nochmal zurück auf diese Idee. Ich meine, für uns war es ja immer klar, ein Lebensraum, Mobilität mit einem neuen Lebensraum zu definieren. Das hat natürlich ein paar Voraussetzungen. Die erste Voraussetzung ist, das ist kein klassisches Automobilgeschäft mehr. Das ist eher ein Consumer-Electronics-Geschäft. Das ist mehr, dass sie Verhalten und Veränderungen im Verhalten, im sozialen Kontext der Nutzer verstehen müssen, dass wir das von vornherein, die Early Signals bewerten und entsprechend uns dann vorbereiten. Dazu gehört, dass wir nicht nur, wir nennen das User-Centric Company, nicht nur ein User-Centric Company sein müssen, wir müssen aber auch viele Dimensionen der Technologie, viele Dimensionen, neue Businessmodelle kombinieren. Das können wir nicht alleine machen. Mhm. Das kann keiner in der Welt alleine machen. Ja, so. Und deswegen die Idee, eine offene und eine auf die Startups sozusagen fokussierte Mobilitätsökosystem aufzubauen von Anfang an, war unsere Idee. Also sprich, die Vision war mehr als ein Auto, die Mobilität neu zu definieren in eine neue Lebensraumerfahrung durch eine nutzerzentrierte und technologiegetriebene und open und accessible Startup-Landschaft. Mhm. So, und wenn man das von vornherein sagt, muss man auch akzeptieren, dass man als OEM mit den Startups, mit den 3, 4, 5 Mann Firmen auf Augenhöhe spricht. Mhm. Jetzt möchte ich mal zurück.
Ist das nicht aus einem Bosch-Kontext im Hintergrund sehr schwer, wo man quasi der größte Autozulieferer auf diesem Planeten ist und quasi alles einfach so schlucken kann und dann ist es weg für immer?
Ja, manchmal lernt man ja auch, wie man es nicht machen soll.
Okay.
Nein, es ist völlig richtig. Also es ist ja nicht nur Bosch, ging ja allen so. Und auch den OEMs vor allen Dingen. Und wenn ein Startup einem gefallen hat, das Erste, was man gemacht hat, war, man hat die gekauft. Ja, dann kam gleich der Bügeleisen mit Dampf über die Startups, ob es dann die zentrale Audit war oder irgendandere quasi Zentralisten, die dann nach Vorschriften alles mal verändern wollten, dann ist es kein Startup mehr. So, aber nochmal, das sind die Schwierigkeiten, eine vorhandene Großunternehmen zu transformieren. Und wir haben diese Schwierigkeit nicht gehabt. Deswegen ist unsere Situation relativ einfacher, weil White Page, weißes Papier und wir haben angefangen zu designen. Und dadurch nochmal diese Struktur, erstmal die Vision, die erforderliche Struktur und dann auch die Struktur mit den erforderlichen Leuten. So, was heißt das? Zum Beispiel, wir wussten, dass angefangen mit mir, ich wusste gar nicht, wie man ein Elektroauto baut. Ja, muss man ja auch nicht. So, das muss man erstmal akzeptieren. Ja? So, und 2018, wer war denn auf der Welt da, der schon mal zweimal, dreimal Elektroautos gebaut hat? Außer dem einen bekannten Menschen gab es keinen. Entschuldigung.
Jetzt könnte man sagen, Mercedes hat es x-mal versucht und also so mit Versuchsfeldern.
Ich spreche von einer Person, bei dem die Knowledge accumulated war und der eine historische sozusagen Collective Memory hat und
ja, okay.
Weiß. So. Es waren natürlich mehrere Leute, da war auch noch BMW mit den X.
Eben, genau. Es gab ja ein paar.
Die paar sind ja zum Beispiel einmal alle gemeinsam nach China gewandert und dann haben einen Biden gegründet. Ja. Was ich sagen wollte ist, das Know-how hat schon früher angefangen sich zu etablieren. Nur, das ist nicht quasi zu einem Bestand gewachsen. Mhm. Ja, und das ist wichtig, weil eben, wenn man mit mehreren Leuten, mit mehreren Experten, E&D Architecture, ist das eine, Cybersecurity, ist das andere, wie geht man denn mit Startups um? Wie tue ich denn Startups quasi einbinden? Mhm. Wie mache ich denn POCs? In der klassischen Automobilindustrie weiß jeder, wie man A-Sample, B-Sample, C-Sample, D-Sample alles macht, aber wie man mit den POCs umgeht. Es waren wirklich ganz praktische Sachen. Es ist eine komplett andere Welt. Mhm. Das ist eigentlich nichts anderes als Musterprozess.
Mhm. Verstehe, okay.
Ja, und das Scaling, das Prozess, den Prozess effizient zu machen, war in der Vergangenheit durch Stückzahl, durch Modularisierung. Mhm. Und heute ist es eher eine Software-Thematik. Und dann drückst du auf den Knopf, geht an hunderttausende, Millionen Leute. So, deswegen dieses Denke, ein Unternehmen aufzubauen, auf übermorgen, vielleicht auf das Übermorgen der Industrie vorzubereiten, der braucht mehr sozusagen Vorausdenken als in der klassischen Automobilindustrie. Mhm. Weil einfach das Gelernte seit 150 Jahren ja schon existiert, wenn du was brauchst. Mhm. Schublade, da liegt was. Mhm. Ich habe nicht mal Schubladen gehabt. Es war immer dieses gemeinsam mit den Leuten, Purpose Team haben wir das genannt. Ja, ich habe ein Thema, das muss man lösen. Alle Cross-Functional Experten kommen zusammen, mhm. arbeiten dran, 2-3 Wochen Scrum und dann gehen sie mhm. in eine andere Gruppe, mit einer anderen Konstellation, um das nächste Problem zu lösen. So. Und nur dadurch, und das ist auch klassisch eine Startup-Denke, als wir gegründet worden sind, hatte ich einen Wunsch von unserem Shareholder. Wir müssen alle Experten, die wir brauchen, holen, wenn sie in der Türkei sind, aus der Türkei, wenn sie in Europa sind, aus Europa oder Rest des Weltes. Und wir müssen wie ein Startup, selber mhm. wie ein Startup arbeiten. Und dadurch war es uns möglich, in der Kürze der Zeit, dieses, nicht nur Design, Entwicklung mäßig, das zu konstruieren, aber das Ding auch als Prototypen, mhm. POCs auf die Beine zu bringen. Deswegen waren wir von Anfang an zum Beispiel vorne dran. Wir haben nie über ein Operating System eine Diskussion gehabt, weil wir das alles selber geschrieben haben.
Ja, aber das ist doch genau das Ding. Wie macht man denn das? Weil jetzt besteht ein Auto ja aus einer Quadrilliarde an kleinen und großen Komponenten, die alle irgendwie Hand in Hand laufen müssen. Und jetzt kann ich mir schwerlich vorstellen, dass ein Unternehmen wie TOC trotz allem sagt, okay, wir brauchen einen Elektromotor und wir brauchen irgendwie die Kerne für die Wicklungen und dann lass uns doch mal die Wicklung selber wickeln. Okay. Sondern das muss ja irgendwo herkommen. Auch ja. bei der Software ist es ja so, dass man nicht von einem leeren weißen Blatt Papier anfängt, dann fängt man die erste Zeile Code zu schreiben, sondern da nutzt man auch Bausteine, da nutzt man auch irgendwie fertige Module, ja. da nutzt man Dinge, die schon da sind, die man von Conti, von Bosch, von wie sie alle heißen, dazu
genau.
holen muss.
Das ist genau die Kompetenzen und die Erfahrung, die wir brauchen, wo ich dann meinte, wir müssen die Leute, die das haben, zusammenbringen.
Aber auch die Zulieferer
eben. Und, weil wir können nicht alles zusammenbringen. Wir brauchen die Leute, die dann wie dein Business-Partner, weil mhm. die liefern ja nicht nur zu. Manchmal sind wir sogar auf gleicher Ebene und manchmal mhm. auch Kunden von uns, mit unserem Business-Partner. So, und die Schwierigkeit damals war, jemanden zu überzeugen, der auf der internationalen Ebene großer Zulieferer war. Und wir kamen dann mit 166 Seiten PowerPoint und haben gesagt, wir haben was Tolles vor. Und dann hat mir einer von diesen, später waren wir eher Freunde, gesagt gehabt, weißt du was, davon gibt es in China über 400. War auch tatsächlich so. Wir hatten das ja damals auch, als wir nachgeschaut hatten, wie viele wollen das denn machen, das waren dann über 450 und klein, groß Unternehmen, Startups. Ziemlich alle hatten mindestens 3 Milliarden bis 6-7 Milliarden in der Tasche und die haben alle angefangen. Wisst ihr, wie viel davon in den Serienanlauf gekommen sind?
Wahrscheinlich halt so 8 oder so.
Ja, also 8. Ja. 8. 8. Eines von denen ist Stock. So. Und die Überzeugung kam allerdings nicht mit PowerPoint-Slides, sondern von der Überzeugung, wenn man mit den Leuten gesprochen hat. Mhm. Wo brauchen wir Unterstützung? Wo brauchen wir und wann brauchen wir von euch Komponente, Muster etc. Mhm. Und nachdem wir gesehen haben, ey, die wissen, was sie tun und da ist ja auch schon was im Gange. Und ich glaube, der erste europäische Lieferant hat damals quasi wie ein Dominostein alles andere bewegt.
Mhm. Wer war das?
Das war nicht Bosch.
Ja, aber es ist jetzt schon ein paar Tage her. Wer war das? Kann man noch jetzt sagen, sicherlich, oder?
Das war Autoliv.
Okay.
Ne? Und mit Autoliv zusammen kam dann innerhalb von 6 Wochen die ziemlich großen und dann war eigentlich
schön.
So. Aber ich möchte ja nochmal betonen, weil wir wussten, 2023 ist in der ganzen Welt so quasi die Window of Opportunity fängt langsam sich zu schließen. 2025 wahrscheinlich schon geschlossen. 2018 denke. Mhm. Im Nachhinein stellt sich heraus, das war tatsächlich auch richtig.
Das war ziemlich gut geschätzt, ja.
Ziemlich gut geschätzt. Und das heißt, wir müssten 2023 spätestens Mitte des Jahres in den Markt Fuß fassen. Nächstes Jahr und übernächstes Jahr mit zweiten beziehungsweise dritten Modell kommen und den Weg außerhalb der Türkei mhm. quasi probieren. So. Und als wir mit diesem Plan gegangen sind und als wir auch zu unserem Shareholder gesagt haben, wir brauchen hier wirklich die besten Number One oder Number Two in deren Feldern von den Lieferanten, unseren Businesspartnern. Und das wird nicht immer günstig sein, ja, wird allerdings nachhaltig sein. Und das war für uns wichtig. Ja. Mhm. So, und deswegen haben wir mit den angefangen mit Strategie, also Boston Consulting war von Tag an eins an unser Strategiepartner, ja, als Beispiel. Und damals waren sie wirklich eine der wenigen, für mich die einzigen, die wirklich ein komplettes E-Auto in China mal durchdacht und gemacht haben. So, und solche sozusagen Partner haben uns dann auch geholfen, auch von anderen Projekten zu lernen. Mhm. So, und als wir das gesehen haben, haben wir gleich ein Projekt gestartet und der hieß, wir benchmarken, wer alles auf der Welt, wenn sie ein bisschen schneller vorwärts gekommen sind, warum das war, wenn sie quasi eine Patinage hatten und nicht vorwärts kamen, versucht zu verstehen, warum ging das gar nicht. Damals war eines der Themen, Tesla hatte ja den 2018 Ramp-up-Probleme, Schwierigkeiten, Aufträge waren da, ging bloß nicht und etc. Und das haben wir speziell uns angeschaut, um das Gleiche nicht zu erleben. Wissen Sie, was wir zum Beispiel ganz als einfache Sachen gelernt haben? Also von anderen lernt man ja am einfachsten und am billigsten natürlich.
Am billigsten vor allem, glaube ich.
Ja. Zum Beispiel haben viele ihre Fertigungsleute, Fertigungskonzepte, so ein Werklayout haben sie relativ spät angefangen gehabt. Mhm. Und für uns war das die Lessons Learned, als wir das Produkt, das Smart Device, das intelligente Auto angefangen haben zu designen, haben wir parallel unsere Fertigungsleute, haben dann gleich angefangen mitzudenken, wie wird denn das Ding später produziert? Auf welcher Linie und mit welchem Konzept und vor allen Dingen auch, weil wir ja erstmal klein anfangen, recht flexibel. Ja, so. Und dadurch haben wir nicht nur gelernt von den anderen 400 whatever, wir haben auch die klassischen Etablierten uns angeschaut und auch versucht zu verstehen, seit Jahren war da was am Gange, warum geht es nicht. Ja, und dort eines der wenigsten und wirklich für uns unterstreiche ich immer, wenn man von null an auf eine komplett neue Plattform gesetzt hätte, mit Leuten, die keine Verbrennererfahrung haben, Leute, die eine Consumer-Electronics-Erfahrung haben, Leute, die vielleicht sogar von der Defense-Industrie kommen, da ist die Technologie, Konnektivität, Cybersecurity etc. auf einem komplett anderen Level. So, dann wäre das, meine ich, anders ausgegangen. Vorhin wurde ja gefragt, wie habt ihr das denn zusammengestellt? Zum Beispiel haben wir, als wir die Zone Computers designt haben, den ersten Zone Computer haben wir selber sozusagen entwickelt, designt. Und dann sind wir damit zu Tier 1 Lieferanten. Mhm. Also Bosch, ZF, Conti, Faurecia, you name it. So, aber die Frage war ja auch, wie habt ihr das hingekriegt? Also, die Türkei ist seit 20, 25 Jahren recht fortgeschritten in Sachen Defense Electronics, Defense Industry. Ja. Und die Türkei hat ja schon auch deren eigene Helikopter gebaut gehabt. Und da wurde das schon mal, diese zersteuerte ECU-Architektur, zu einem Central Computer zusammengeführt. Mhm. Okay. So. Und das Projekt war dann gemacht und die Leute waren halt woanders. Ich habe all die Leute zusammengestellt. Ja, und gesagt, okay, die Aufgabe ist, das noch auf vier Rädern zu machen.
Das ist eine Reunion, ja, und dann durften die jetzt ein Auto,
ja,
bauen.
Ja, das heißt Hardware-Kompetenz, Embedded-Software-Kompetenz, Connectivity, dadurch relevante Cybersecurity-Themen. So. Und so, jetzt haben wir das gemacht. Dann sind wir von eins nach dem anderen hingegangen. Dann hieß es, ja, wir brauchen 3 Jahre. Wir brauchen so und so viel Millionen ED&T, Tooling, Entwicklungskosten. Und dann haben wir gesagt, erstens haben wir nicht so viel Geld und zweitens, so viel Zeit haben wir auch nicht. So, wissen Sie, was wir gemacht haben? Einer unserer Shareholder war oder ist, Entschuldigung, immer noch ein Haushaltswarenhersteller, ein Fernsehhersteller, die haben die größte Fernsehfabrik von Europa. Und um die 10, 12 Millionen Fernseher pro Jahr tun sie fertigen für verschiedene Marken. So, ist unser Shareholder. Jetzt komme ich dadurch auch zum Scalen und Synergien mit Shareholdern. Da haben wir gesagt, okay, na, unser User Research hat gezeigt, wir brauchen eine Side-to-Side-Screen, weil wenn Sie als Beifahrer neben dem Fahrer sitzen, da wird es nach 15 Minuten langweilig. Mhm. Ja, es sei denn, Sie streiten sich über ziemlich alles genau. mit der Familie oder mit Mann und Frau. Ja? So, ansonsten wird es langweilig. So, dann haben wir gefragt, was würdet ihr denn gerne machen? Da kommt nichts oder kam nichts. So, User Research heißt zu beobachten. Und das Beobachten, zum Beobachten gehört auch solche Fragen wie, was machst du denn zu Hause, wenn es dir langweilig wird? Oder was machst du im Büro, wenn es dir langweilig wird? Ich klappe meinen Laptop auf.
Bei der Arbeit wird mir nie langweilig, wäre dann die richtige Antwort. Aber das ist ein anderes Thema.
Da hat man vielleicht auch mal 15 Minuten Kaffeepause oder Mittagspause. So, das stimmt. Hieß es, ja, ich kaufe ein, ich lese was, ich höre Musik, ich tue das, ich tue dies. Okay. So, das ist ein Lebensraum. Und später soll ja das intelligente Fahrzeug auch ein Lebensraum sein. Das heißt, alle Lebensräume da rein. Mhm. Also, das ist dein Entertainment Center, das ist dein Shopping Mall, das ist dein Education Center, das ist dein, je nachdem, wie du das haben willst, Mobile Art Gallery. Okay? So, und das kann man nur, aber nur mit einer Consumer Electronics denke, mit so einen Computern, die die Kapazität haben, das Ding zu prozessen. Als wir 2018 hingegangen sind zu diesem Usual Suspects und gesagt haben, wir möchten, wir haben das Design, aber wir möchten explizit den Qualcomm 8155 haben. Mhm. Da seht ihr. Zu teuer, was wollt ihr denn damit?
Genau. Ja, mein Punkt ist, also Sie haben von Byton angesprochen. Byton war für uns zwei, glaube ich, die legendäre erste Folge, die wir gemacht haben mit Carsten Breitfeld für diesen Podcast. An der Stelle Grüße gehen raus. Nur der hat genau das erzählt, das Consumer Electronics ist Ding. Und wenn man ehrlich ist, und wir haben ja hier die Chance, mit vielen Startups, Gründern, vielen Unternehmen zu sprechen, mit Leuten zu reden, die genau das Ding auch machen. Aber wie Sie auch schon gesagt haben, die sind alle, fast alle, an die Wand gefahren. Und zwar mit Pauken und Trompeten, großem Feuerwerk. Und für mich ist die Frage, wieso ist das da jetzt, wieso soll das da jetzt auch in Zukunft anders sein? Und insofern müssen wir vielleicht auch sein, noch ist Talk meines Wissens nach nicht profitabel, zumindest nicht so richtig arg, bis gar nicht. Wenn man die Zahlen hochrechnet, dann ist es, glaube ich, ziemlich fies auch noch alles. Und man ist noch sehr in diesem Anfangs-Tesla-Modus, in dem sehr, sehr viel Geld sehr heiß brennt.
Das sind jetzt 5 Fragen hintereinander.
Ich weiß, das ist meine Spezialität und ist ziemlich fies. Das tut mir leid.
Ich versuche nicht zu vergessen.
Ja. Das Ding ist für mich, wie kommt man denn da raus aus all diesen Wünschen, Anforderungen, wenn man die ganze Zeit nur das Umfeld angucken muss, was die alles falsch machen?
Okay. Nicht unbedingt falsch, vielleicht mal zur falschen Zeit. So, wir haben ja diese ganzen Analysen gemacht. Und nachdem jetzt ja alles ziemlich Geschichte geworden ist, wir hatten auch eine NDA, mittlerweile haben wir mit über 20 Firmen NDAs, was wir wirklich ziemlich professionell mit allen abklappern, Kooperationsmöglichkeiten, Synergiemöglichkeiten und so weiter fort. So. Und Byton war auch einer davon. Und wir haben auch mit denen auch sehr eng zusammengearbeitet. Und was wir von dort gesehen haben, war das allererste, als ich die ganze Geschichte gesehen habe, gehört habe, by the way, deren ehemaliger CTO hat dann 2,5 Jahre lang bei uns als Peter Ratz hat uns unterstützt. Und man lernt ja bei einem schwäbischen Unternehmen, und ich komme aus der Türkei, aus dem Schwabenland der Türken, aus Akseki. So, wir haben ziemlich groß angefangen, mit viel Tamtam, Fashion Show und etc. und viel Geld, Entschuldigung, ausgegeben, noch ganz am Anfang. So, und wir machen das umgekehrt rum. Wir fangen klein an und machen dann später Tamtam. Und das macht ein komplett andere sozusagen Energie und Direction Setting auch für die Mannschaft. Ja, weil wenn man 10, 15, 100, 500 Leute ist das einfach. Aber wenn sie mal 3000 Leute sind und wenn sie mal angefangen haben, überall schön auszugeben. So, und das war das allererste, was wir gesehen haben. Und das zweite ist, und das ist meine persönliche Behauptung, die Strategie eines Unternehmens müsste mit der Marschrichtung der Industrie und Strategie der Industrie eine ziemlich große Überlappung haben. Mhm. Das reicht noch nicht. Müsste aber auch mit der Strategie des Landes, wo denn die vielen Incentives kommen, auch überlappend sein. Mhm. So, und die ersten beiden waren bei beiden der Fall, das letzte nicht. Mhm. Ja, und als die dann in USA ganz groß ihre quasi Entwicklungszentren aufgemacht haben, und dann kam dann ein Chinese und hat gefragt mit chinesischen Steuern und so.
Schwierig.
Schwierige Diskussion. So, mhm. Mit all diesen Lessons learned kommen wir zu diesem Thema, okay, wir fokussieren uns auf das, was wirklich ausmacht, mehr nicht. Und jedes Mal, wenn wir was auf die Beine gestellt haben, haben wir dann angefangen zu kommunizieren, nicht vorher. Mhm. Ja, und das ist auch in der Elektro-Startup-Welt war ja ganz anders. Mhm. Zuerst kamen die ganzen großen Geschichten und dann kam nichts. 10 Ideen, 2 auf die Beine gestellt. Bis wir auf die Prototypen, mit denen wir dann oft angefangen haben, auf der Straße zu fahren, haben wir außer CES kein Tamtam gemacht.
Ja.
Ja, CES war dann für uns wichtig, um uns als neues Technologieunternehmen aufzustellen.
Okay.
Stellt ihr schwierige Fragen?
Ja, es ist auch ein schwieriges Thema.
Also eins, was wir vorher gehört haben, war ja user-centric. Was mich noch interessieren würde, inwiefern ist es customer-centric? Und als einen wichtigen technischen Punkt würde ich gerne noch über Batterien sprechen, weil Batterien ist ja sehr essentiell für Elektroautos und auch besonders schwierig überhaupt, das mit eigener IP zu machen oder selbst herzustellen. Also vielleicht können wir kurz über Customer-Centric und User-Centric sprechen, ob es da einen Unterschied gibt. Also
ja, wenn wir ein reines B2B-Business hätten, würden wir sagen Customer-Centric. Mhm. Auch das Geschäft wird vom Nutzer getrieben. Mhm. Und alle, inklusive Apps, Produkte, wenn wir das als Nutzer nicht mögen,
kauft der Kunde auch nicht.
Ja, braucht man auch nicht. Deswegen haben wir bei uns intern immer wieder die eine Diskussion, welchen Wert bringt dieses Effort für den Nutzer? Und wenn das keiner ist, dann versuchen wir immer wieder von outside in da reinzugucken. Mhm. Ja, wenn wir es nicht selber können, machen wir es mit professioneller Unterstützung. Mhm. Und das hilft uns immer wieder auszusortieren. Deswegen Nutzerzentrierung zuerst, Nutzer-User-Value zuerst. In der klassischen Automobilindustrie gibt es PDP, ja, Product Development Processing, das ganze Thema. Und bei uns gibt es User Value Development Process. So, das User Value fängt ganz am Anfang beim User Research an. So, Batterie war auch einer der Lessons learned, so wie vorhin Manufacturing recht früh anfangen. Ich mache mal so einen Vergleich. Wenn wir ein C-Segment-Auto nehmen, Verbrenner, Motor, Getriebe, 60-70% Bill of Material, richtig?
So, wahrscheinlich sowas.
Ja, vielleicht sogar mehr, je nachdem, wie viel Technologie drin ist. Dann nehmen wir C-Segment, BEV, Batterie, Battery Management System und vielleicht mal die Embedded Software, Hardware und Software Round. Ja? Sind wir noch nicht beim
da ist noch Operating keine Karosserie drum. Ja, klar. So,
auch 70%. Heißt, wenn wir von Anfang an nicht damit anfangen als Talk, werden wir mit der Zeit auch dieses Know-how nicht akkumulieren können. Mhm. Deswegen haben wir von Anfang an mit einem amerikanisch-chinesisches Unternehmen, Farasis, eine Joint Venture gegründet, eine 50-50 Joint Venture. Haben mit
Zero ist das richtig?
Zero, ja. Mhm. Mit denen, am Anfang haben wir natürlich, weil die Stückzahlen das ja nicht erlauben, Zellen importiert. Alles andere in der Türkei. War ja auch Corona-Zeit, da konnten wir nicht mal reden. Ja, geschweige, die Leute waren ja nicht im Geschäft. So, und haben dann quasi unser Battery Pack von Tag 1 an selber gefertigt. So, damit hat man Folgendes. Man hat den Knopf mehr oder weniger in der Hand von einer, von einem Value Network, ja, nicht nur Value Chain, circa 60-70% so oder so zu gestalten. So, reicht es? Reicht nicht? Wir haben Zero. Wir haben trotzdem im letzten Monat veröffentlicht, dass wir mit CATL eine strategische Zusammenarbeit angefangen haben. Cyro, Pharesis, Pouch, NMC, die sind technologisch, sind sie fit. Und für bestimmte Segmente, das Upper-Segment ist immer noch NMC, immer noch auch in China. So, und das Volumensegment ist dann, das ist ein Mainstream, ist LFP, so müssen wir auch dabei sein. So, und dadurch, dass wir auch jetzt, ob es dann Corona war oder whatever, von unserem Produktplan ein bisschen Verzögerung hatten, intern, weiß keiner extern. Da haben wir gesagt, wir machen mit CATL zusammen eine gemeinsame strategische Allianz, um auf eine Skateboard, die wir gemeinsam entwickeln, definieren, drei Modelle aufbauen. Einen kleineren SUV, der ist affordable, wir müssen ja Masse erreichen, dann einen Sedan Fastback. Türkei ist immer noch ein
Limousinen-Fastback-Markt.
Einige Länder in Europa immer noch. Und dann auch Light Commercial Vehicle. Die Türkei ist ja prädestiniert für Light Commercial Vehicle Manufacturing Export. Ja, 85%, was die Türkei fertigt, wird exportiert. Und von den Exporten ist wiederum die 70-80% geht nach Europa. Also sprich, den Markt müssen wir auch bedienen. Das heißt, und diese Märkte brauchen dann unterschiedliche Batterie-Chemistries und Technologien, und wir können nicht nur mit einem Lieferanten oder Businesspartner den ganzen Weg bestreiten. Deswegen haben wir Dual Sourcing.
Und wird es irgendwann auch ein Engagement Richtung Batteriezellen dann geben von TOC, oder ist das utopisch?
Das ist Folgendes. Ja, mit Zero hatten wir das ja vor, das haben wir auch sehr bekannt gegeben. Allerdings entwickelt sich bei den neuen Fahrzeugen nicht nur die Batterie, das ist auch die, alles, was mit Konnektivität zu tun hat und alles, was mit Microprocessors zu tun hat. Innerhalb von 3 Jahren kann sich viel verändern. Wir hatten uns damals, als wir losgelegt haben, gesagt, ja, wenn sich die NMC weiterhin im Markt so hält, haben wir einen Plan, die NMC-Batteries, Zellen auch in der Türkei gemeinsam zu fertigen. So, dann haben wir das mal ein bisschen auf Hold gestellt, welche Zelle wir denn fertigen werden. Allerdings, ein Automobilhersteller oder eine Marke müsste nicht nur Batterie zusammenbauen, müsste auch die Zelle beherrschen. Wir nennen das Spezifikations, quasi Kompetenz. Das ist auch wichtig für, wenn man einen Elektromotor kaufen möchte oder die TCU für die Connectivity. Das Know-how müssen wir beherrschen, müssen wir nicht unbedingt alles selber machen.
Aber noch ein letztes Thema, weil eben genau diese Stärke auch, wo die herkommt am Ende. TOC ist ja in der Türkei jetzt relativ stark. Ich meine, dass teilweise sogar Tesla ausgeboten wurde, die Chinesen auch ausgeboten wurden, was die Neuzulassungen anging. Dass dann TOC tatsächlich das wichtigste neu zugelassene Elektroauto war. Jetzt ist aber auch so, dass die Türkei ja krasse Zölle hat gegen beispielsweise chinesische EVs. Wie wichtig ist denn das in Ihren Augen, um tatsächlich auch als eigene Marke im eigenen Markt zu bestehen, und auch daraus abgeleitet, wie wichtig ist denn dann auch so ein Schritt vielleicht für eine europäische Autoindustrie, eine deutsche Autoindustrie vielleicht auch, da auch drauf zu setzen, dass genau das passiert, dass eben hier diese Wertschöpfung stattfinden kann?
Also, zwei Sachen. Erstmal, die Zölle für die chinesischen Fahrzeuge kamen erst vor 1,5 Jahren.
Aber die sind halt bei 40% jetzt.
So. Und auf der anderen Seite, es gibt heute schon chinesische Fahrzeuge, die in Europa gefertigt werden. Ja, und die Türkei hat Zollunion mit Europa. Also sprich, sooner or later, früher oder später, wird die Tatsache da sein, dass man das auch über Europa bekommt. Deswegen haben wir uns nie auf die Zölle zurückgelehnt. Mhm. Ja, die Wettbewerbsfähigkeit muss aus eigener Kraft kommen. So. Und die Wettbewerbsfähigkeit aus eigener Kraft kommt, kann in unserem Fall nur aus der Welt der Technologie richtig für den Nutzer zu gestalten kommen und dann aber auch möglichst viel Commonality. Bei Elektrofahrzeugen ist es einfacher. Wenn ich die Batteriezelle vereinfacht habe für alle Modelle, dann habe ich schon ziemlich viel an Wert vereinfacht. Mhm. Und früher war es so, dass man von mir aus die Karosserie 100.000 Mal, 150.000 Mal Minimum für jedes Modell machen musste. Wenn ich mal gucke, Bill of Material, ich habe 80% schon modular, technologisch modular. Und das ist die Zukunft. So, jetzt nochmal die Frage von Europa, beziehungsweise, aber auch andere Fahrzeuglieferanten. Mhm. Tesla verkauft. Ich glaube, 83 Stück haben sie jetzt verkauft oder im letzten Monat. Nee, wir haben über 30% Marktanteile, wurde heute Morgen veröffentlicht. Und das zeigt 110.000 mittlerweile Fahrzeuge auf dem Markt. Nein, ist gut, alles gut. Es ist ja heute Morgen veröffentlicht worden mit den neuen Zahlen. So, das heißt, vielleicht wissen das die Zuschauer nicht, dadurch, dass die Türkei in der Europäischen Zollunion ist, sind wir alle verpflichtet in der Türkei europäische Normen zu beherrschen und zu applizieren und zu haben. Das heißt, als wir TOC entwickelt haben, 2018 angefangen, 2019, 2021, haben wir den TOC für europäische Normen entwickelt. Mhm. Das heißt, seit 2023 März laufen 110.000 Fahrzeuge nach europäischen Normen auf der Straße. Das hat kein Chinese gemacht bisher. Mhm. Ja. Ja, die sind immer mit chinesischen Standards gefertigt worden, ist auf Europa angepasst worden und wurde dann in Europa verkauft. So, das ist etwas, was uns ausmacht. Auf der anderen Seite, die Fertigungskapazitäten chinesischer Unternehmen, das kann man nicht vermeiden, das wird kommen. Mhm. Ja, weil solange klassische Automobilhersteller Überkapazitäten haben, solange die anderen einen Bedarf haben, um lokal zu fertigen, da wird es eine Einigung geben. Mhm. Ja? Und dadurch wird das Problem auch gelöst.
Alles klar. Herr Karkas, ich glaube, Sie müssen los. Wir haben, glaube ich, keine Zeit mehr für Fragen, auch wenn wir noch echt viele hätten. Aber es muss ja nicht das letzte Mal gewesen sein.
Nein, genau.
Hat Spaß gemacht.
Sage ich vielen Dank an euch da draußen auch. Vielen Dank, dass ihr dann wieder dabei wart. Und wenn ihr noch Fragen habt, schreibt uns gerne in die Kommentare, YouTube und Co. Und wenn ihr noch Fragen an Herrn Karkas direkt habt, dann auch lasst es wissen und wir leiten es dann weiter. Ihr kriegt die Info.
Ja.
Deswegen vielen Dank. Dankeschön. Vielen Dank und tschüss, bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao.